Es geht weiter im Strafrecht und wir schauen uns heute die Aussetzung nach § 221 an. Ein sehr schwieriger Straftatbestand, wie ich finde. Und zunächst einmal, nur mal so, ja, um eine Perspektive zu schaffen, in 46 Strafrechtsklausuren kam die Aussetzung im Examen viermal vor. Also, ja, nicht so das Relevanteste, würde ich sagen, aber ihr solltet sie definitiv auf dem Schirm haben, weil die Aussetzung ist, genau wie der 239a, eine Vorschrift, die man jedenfalls prüfen muss, wenn sie in Betracht kommt. Das gibt wirklich Punkte, weil diese, also 221, die Aussetzung, und 239a, das sind meiner Erfahrung nach die Vorschriften, die man ganz schnell wohl mal vergisst. Und diese Parallelität zwischen 239a und 221 StGB, der Aussetzung, die möchte ich euch in den Kopf rufen, weil ihr werdet gleich sehen, dass es zwischen diesen beiden Vorschriften ja mehr als eine Parallelität gibt, also mehr als eine Ähnlichkeit, sondern die Vorschriften ähneln sich in mehrerer Hinsicht, auch wenn die der 239a, das ist eher ein Vermögensdelikt, während der 221 StGB ist eine Straftat gegen das Leben bzw. der körperlichen Unversehrtheit. Okay, schauen wir uns die Norm an. 221, wer einen Menschen, Nummer 1, in eine hilflose Lage versetzt oder, Nummer 2, in eine hilflose Lage im Stich lässt, obwohl er ihn in seiner Obhut hat oder ihm sonst beizustehen verpflichtet ist und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Okay, das ist der Grundtatbestand. Und Nummer 1 ist eine Tathandlung und Nummer 2 ist die andere Tathandlung. Also es gibt hier 2 Tathandlungen. Und der Unterschied zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2 ist der folgende. Bei der Nummer 1, da versetzt der Täter das Opfer in die hilflose Lage. Versetzt, das steht ja auch so hier in der Norm. Und bei der Nummer 2, da ist das Opfer schon in einer hilflosen Lage. Also das ist schon im Schnee am Frieren und hat auch keine Kleidung an oder ja, jedenfalls friert das Opfer. Und dann sagt der Täter, nö, dich lasse ich einfach mal hier. So, und obwohl er eine Garantenstellung hat. So, und das sind die beiden Tathandlungen. Also das, so unterscheidet man zwischen der Nummer 1 und der Nummer 2. Dieser Grundtatbestand ist ein konkretes Gefährdungsdelikt. Das seht ihr auch hieran. Und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt. Wenn ihr diese Formulierung lest, gibt es auch später bei den Brandstiftungsdelikten insbesondere und auch bei den Straßenverkehrsdelikten, da muss ein Gefahrerfolg eintreten, nämlich eine konkrete Gefahr des Todes muss eintreten. Also es muss nur noch vom Zufall abhängen, dass das Opfer überlebt. Das ist hier erforderlich. Okay, aber schauen wir uns gleich auch nochmal ein bisschen genauer an. Dann der Absatz 2. Und hier, also ich komme nochmal zu dem Absatz 1 ganz kurz, weil ich habe die wichtige Kommentierungsempfehlung. Falls ihr euer Gesetz kommentieren dürft, dann würde ich hier über dieses, obwohl er ihn in seiner Obhut hat oder ihm sonst beizustehen verpflichtet ist, da würde ich einen Paragraph 13 drüber schreiben, weil das hier, ja, hier ist eine Garantenstellung erforderlich. Okay, jetzt komme ich aber zu dem Absatz 2 und hier solltet ihr wieder eine Kommentierung machen, nämlich neben der Nummer 2 solltet ihr euch den Paragraph 11 Absatz 2 und 18 schreiben und neben dem Absatz 3 ebenfalls. Weil der Absatz 2, Nummer 2, ist eine Erfolgsqualifikation und der Absatz 3 ist eine Erfolgsqualifikation. Zumindest ja, nach der herrschenden Meinung sind das beides Erfolgsqualifikationen. Hier bei der Aussetzung ist wirklich sehr viel strittig. es gibt auch so ein riesengroßes Problem, ob hier ein erfolgsqualifizierter Versuch möglich ist. Aber ja, das kommt nicht in der Klausur vor. Also das wäre sehr, sehr, sehr fies. Die Nummer 1 aber ist eine Qualifikation. Und also ich persönlich markiere mir Qualifikationen immer, indem ich einen Paragraph 15 daneben schreibe, weil dann sage ich mir sozusagen in der Klausur, ja, da muss sich der Vorsatz auch drauf beziehen, auf diese Nummer 1. Aber okay, also falls ihr einen anderen Weg habt, eine Qualifikation zu kommentieren, dann könnt ihr das natürlich hier machen. Okay. Genau, das hatte ich schon erläutert. Das hier ist ein Unterlassungsdelikt nach der herrschenden Meinung und eine Garantenstellung ist erforderlich bei der Nummer 2. Okay. Ja, hier seht ihr das Schema. Und hier, kurze Anmerkung, hier ist nicht das Schema für die Nummer 1 und Nummer 2, sondern hier sind beide Tathandlungen sozusagen inkorporiert. Also entweder prüft ihr die Nummer 1 in der Klausur oder die Nummer 2. Es kommt halt darauf an, ob der Täter das Opfer in diese hilflose Lage versetzt. Dann prüft ihr die Nummer 1. Und wenn das Opfer schon in einer hilflosen Lage ist und der Täter dieses dann im Stich lässt, dann müsst ihr natürlich nur die Nummer 2 prüfen. Ihr könnt natürlich auch noch die Nummer 1 ganz kurz ansprechen und sagen, nein, Nummer 1 setzt voraus, dass er das Opfer in diese Lage versetzt. Und das hat er hier nicht gemacht. Das Opfer befand sich schon in dieser hilflosen Lage, deswegen scheidet Nummer 1 aus. So könnt ihr es natürlich auch in der Klausur machen. Dann würdet ihr die Nummer 1, diese Tathandlung, würdet ihr in einem Satz abbehandeln. Gut, und dann seht ihr hier ganz wichtig, einmal hier diese konkrete Gefahr und dann natürlich Kausalität und objektive Zurechnung. Bei den konkreten Gefährdungsdelikten, da muss der Gefahrerfolg gegeben sein. Und da muss auch immer Kausalität und objektive Zurechnung gegeben sein, weil das ist ein Gefahrerfolg. Okay. Super. Und ja, diese Definition, die müsst ihr kennen. Konkrete Gefahr ist immer dann gegeben, wenn es nur noch vom Zufall abhängt, ob sich die Gefahr realisiert. Das gibt es auch im Betrug, gibt es auch diese Definition bei der, kommen wir später bei den Vermögensdelikten zu. Okay. Dann, das hatte ich schon erläutert. Ja, ähnlich auch bei dem 239a wieder, diese Tathandlung, aber okay. Genau, Nummer 1 ist der Täter und das Opfer, die setzen sich ins Auto, fahren dann zu irgendeiner Stelle, hier ist es kalt und dann schmeißt er die aus dem Auto und der geht es dann nicht so gut. Ja, er hat sie in eine hilflose Lage versetzt, indem er sie irgendwo am Ende der Welt abgesetzt hat, wo es schneit und kalt ist. Okay, bei der Nummer 2, da ist das Opfer schon in dieser Lage. Er sieht das Opfer und denkt sich, nö, keine Lust und lässt dieses Opfer im Stich. Dann ist natürlich aber auch noch eine Garantenstellung erforderlich. Okay. Ja, jetzt komme ich zum schwierigen Punkt, um es zu erläutern. Es gibt natürlich Definitionen hier. Ja, hilflose Lage. Was ist eine hilflose Lage? Was ist im Stich lassen? Ja, hier könnt ihr die Definition sehen. Ich würde aber mal behaupten, dass man das improvisieren kann. Hilflose Lage ist eine Situation, in der sich das Opfer nicht vor der abstrakten Gefahr des Todes beziehungsweise einer schweren Gesundheitsschädigung schützen kann. Okay, kann man drauf kommen. Und im Übrigen würde ich auch sagen, meine Erfahrung ist zumindest, dass man bei vielen Definitionen auch einen Spielraum hat. Also ihr müsst da nicht immer 1:1 die Definition kennen. Es kommt immer auf den Tatbestand an. Also bei 812.1.1.1 BGB solltet ihr definitiv die Definition der Leistung schreiben, 1:1 hinschreiben, so wie ihr sie gelernt habt, aber bei der Geschäftsbesorgung, bei der GOA, da kann man auch, also da gibt es verschiedene Definitionen. Okay, und so auch hier, also hilflose Lage, das kann man improvisieren, im Stich lassen, Beistandspflichtiger entzieht sich der Beistandshandlung, obwohl sie ihm möglich und zumutbar wäre. Ja, könnt ihr auch anders improvisieren. Okay, ein Punkt, der mir wichtig ist, den ihr wohl wissen solltet, das ist hier, im Tatbestand steht ja drin, und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt. Und dieses schwere Gesundheitsschädigung, das gibt es häufiger im StGB, auch beim 250, ja, da gibt es auch diese schwere Gesundheitsschädigung. Und hier müsst ihr bei all diesen, ja, bei all diesen Tatbeständen im StGB müsst ihr wissen, dass schwere Gesundheitsschädigung weniger als 226 ist, aber mehr als 223 kann man nicht so sagen, aber mehr als eine bloße Schürfunde. Ja, ist halt so eine Wertungsfrage. Genau. Dann die Tathandlung. Auch hier würde ich sagen, dass man das improvisieren kann. Besonders, weil der 221 ist ja nicht so klausurrelevant. Also müsst ihr selbst entscheiden. Also ich habe sie nicht gelernt, diese Definition. Wann liegt ein Versetzen vor? Ein Versetzen ist die Verursachung einer hilflosen Lage auf beliebige Art und Weise. Okay. Ja, was ihr wissen könntet. Okay, und das könnt ihr euch auch merken. Auch hier wieder die Parallele zu 239a. Es ist keine räumliche Veränderung des Opfers erforderlich. Das ist genauso bei dem 239a, bei der einen Tathandlung. Bei der anderen ist, glaube ich, ein Ortswechsel erforderlich. Bei dem sich Bemächtigen aus 239a ist kein Ortswechsel erforderlich. Aber, also hier seht ihr auch wieder die Parallele zu 239a. Kein Ortswechsel erforderlich. Hier jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Und auch hier wieder die Parallele zu 239a. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber dieser Punkt, der steht nicht im Gesetz. Den müsst ihr kennen. Also das ist so eine Sache, die man wissen muss. Und das ist die stabile Zwischenlage. Schauen wir uns ein kleines Beispiel an. Der A will sich das Leben nehmen. Dabei aber den Eindruck eines Unfalls erwecken. Deshalb meldet er sich in einer Flugschule an. Zu einer der ersten Flugstunden steckt er einen 1,1 Kilogramm schweren Amethyst sowie ein scharfes Küchenmesser ein. Damit will er den Fluglehrer F außer Gefecht setzen und dann die Maschine zum Absturz bringen. In circa 900 Meter Höhe schlägt A unvermittelt dem nichtsahnenden F dreimal mit dem Stein gegen den Kopf. F ist dadurch benommen und A kann einen Sturzflug herbeiführen. Nach 15 Sekunden, kurz vor dem Aufschlag, kann F sich aber aufrappeln und die Maschine aufgrund seiner langjährigen Erfahrung gerade noch nach oben ziehen. A besinnt sich aufgrund des Eindrucks der todesnahen Situation nun eines anderen und sieht davon ab, das Messer einzusetzen. F schafft es, das Flugzeug sicher notzulanden. Strafbarkeit des A, jetzt hier natürlich wegen 221 StGB. Und hier müssen wir doch sagen, die konkrete Gefahr resultierte daraus, dass der A einen Sturzflug einleitete. Das war auch eine hilflose Situation, die er da verursacht hat. Angesichts des kurzen Zeitraums aber zwischen dieser Handlung und dem Eintritt der konkreten Gefahr von nur circa 15 Sekunden fehlt es an einer nach 221 Absatz 1 vorausgesetzten Zweiaktigkeit des Geschehens. Genau, das ist der Punkt. Bei 221 und auch bei 239a, da ist eine Zweiaktigkeit erforderlich. Man muss das Opfer in eine hilflose Lage versetzen und dann kommt so eine stabile Zwischenlage ins Spiel und dann irgendwann kommt die konkrete Gefahr des Todes. Also das sieht so aus. Man versetzt das Opfer in diesen Zustand der Hilflosigkeit. Da ist es erstmal hilflos für eine gewisse Zeit. Dieser Zustand, also der ja, der stabilisiert sich, der verbleibt über eine gewisse Zeit und dann tritt die konkrete Gefahr des Todes ein. Und das Argument für dieses ungeschriebene Erfordernis der stabilen Zwischenlage, auch beim 239a übrigens das Argument, ist, dass wenn dieser Zustand der Hilflosigkeit alleine dadurch gekennzeichnet wäre, dass eine konkrete Gefährdung vorliegt, dann würde der 221 zu einem viel zu weiten Allgemeingefährdungsdelikt verkommen. Okay. Kann man auch definitiv anders sehen. Ich werde euch gleich eine super Passage aus dem Kommentar dazu zeigen. Ja, die wird euch, mich hat sie überzeugt zumindest, aber ich werde trotzdem noch in der Klausur diese stabile Zwischenlage fordern mit diesem Argument, weil, ja, also sofern ich das sehen kann, ist das herrschende Meinung, diese stabile Zwischenlage. Aber okay. Also genau, die muss sich halt so stabilisieren, die dürfen nicht überlappen. Okay, ein Beispiel, hier wo die überlappen, wenn der T dem O so auf den Kopf schlägt, dass es zum Schädelbruch mit konkreter Lebensgefahr kommt, weil sich diese dann nicht aus der hilflosen Lage entwickelt. Genau, das ist sozusagen eine Handlung. Ja, ist eine Handlung. Der schlägt ihm halt auf den Kopf und zack, der hat einen Schädelbruch und ist dann in dieser hilflosen Lage schon. Und natürlich ist er mit dem Schädelbruch dann auch schon direkt in der konkreten Lebensgefahr. Also da gibt es keine Stabilisierung. Das ist nicht so ein typischer 221er Fall. Auf der anderen Seite, wenn der O verletzt liegen bleibt wegen dieses Schädelbruchs und stark blutet und sich wegen der gegebenen Kälte, jetzt kommt die Kälte, die Todesgefahr dergestalt verschärft, dass sie nun auch wegen der Kälte droht. Hier greift dann der Schutzzweck nämlich ein, dass jemand in einer Gefahr hilflos ausgesetzt ist. Genau, weil da gibt es dann eine Stabilisierung. Der liegt dann auf dem Boden, dann kommt die Kälte und das dauert dann halt noch ein bisschen. Diese hilflose Lage stabilisiert sich. Also in gewisser Weise so einen zeitlichen, ja, da muss ein bisschen Zeit zwischen liegen. So sage ich jetzt mal. Hier jetzt die versprochene Passage aus dem Kommentar. Ich fände sie super. Eine andere Idee zur Einschränkung der Nummer 1 geht dahin, in der Formulierung hilflose Lage eine gewisse Dauer bzw. Stabilität vorausgesetzt zu sehen. Aber auch das hält nicht. Das Wort Lage wird auch für sehr kurze Situationen benutzt. Und es gibt auch keinen Sachgrund, solche kurzen Momente aus dem Tatbestand herauszuhalten. Warum sollte jemand, der einen anderen vom Gehweg auf die Straße vor einen kommenden Wagen wirft, der dank der Reaktion des Fahrers knapp am Liegenden vorbeikommt, nicht aus Absatz 1 Nummer 1 strafbar sein? Er hat sein Opfer geradezu wörtlich in eine hilflose Lage gebracht und ihn dadurch einer konkreten Lebensgefahr ausgesetzt. Die Kürze des Momentes ändert daran nichts. Tatbestandliche Nähe, vor allem zu den Tötungsdelikten, ist demnach kein Grund für einen engeren Zuschnitt der Tatbestandsmerkmale. So der wahrscheinlich Professor Hartung in dem Münchner Kommentar. Finde ich sehr überzeugend. Und es ist halt ein Tötungsdelikt, der 221. Warum sollte man da hier noch so eine Stabilisierung fordern? Also ihr könnt das definitiv in der Klausur natürlich kritisieren mit der stabilen Zwischenlage. Ich in der Klausur werde das aber, also ihr könnt das, es ist halt so ein umstrittener Tatbestand, aber ich werde die stabile Zwischenlage in der Klausur fordern. Okay, machen wir mal das letzte Beispiel. T findet den Slip von seiner Verlobten B im Zimmer des WG-Mitbewohners C. Es kommt zu einer verbalen Auseinandersetzung. B beendet das Gespräch mit T und betrinkt sich, also die B, die auch später das Opfer sein wird. Sie geht dann auf den Balkon und setzt sich auf das Geländer. Aus nicht aufklärbaren Gründen kippte sie gegen 2.35 Uhr in der Nacht über ein 80 cm hohes Balkongeländer. Sie hing außen mit den Beinen zur gut 12 Meter tiefer liegenden Straße, konnte sich aber zunächst mit den Händen von außen festhalten. Also so eine klassische Filmsituation. Genau. Sie schrie mehrfach laut um Hilfe, wie in den umliegenden Häusern gehört wurde. Zum Beispiel mit den Worten T, warum hilfst du mir nicht? Wie ebenfalls gehört wurde, wurde auf diese Rufe hin gelacht. T, der die Situation erkannt hatte, griff jedenfalls nicht ein, obwohl ihm dies ohne weiteres möglich gewesen wäre, und verließ die Wohnung. T hatte erkannt, dass B sich schwer verletzen könnte, tödliche Folgen hat er jedoch ausgeschlossen. Etwa zu diesem Zeitpunkt konnte sie sich nicht länger festhalten und stürzte ab und war sofort tot. Ja, 12 Meter, da kann man definitiv sofort sterben. Genau, und das ist der Sachverhalt. Also, klassische Filmsituation, die hängt da rum, hält sich da fest und ja, der T hilft dir nicht, obwohl er sie hört. Okay. Aber der T hat hier keinen Tötungsvorsatz. Das seht ihr hier. Der hatte das erkannt, dass ich die schwer verletzen könnte, aber tödliche Folgen hat er ausgeschlossen. Okay. Und deswegen scheidet hier natürlich 212.13 aus, weil er hatte keinen Tötungsvorsatz. Okay. Dann kommt aber natürlich der 221 Absatz 1 Nummer 1 Paragraph 13 in Betracht. Aber der hat sie hier nicht in diese Lage versetzt, beziehungsweise sie war möglicherweise, der Tatbestand, da muss man echt, also da wäre ich nicht drauf gekommen, muss ich zugeben, aber man kann diese Nummer 1 auch durch Unterlassen begehen, und hier hat man sozusagen geprüft, ob das Unterlassen der Hilfeleistung, ob das nicht dann schon ein Versetzen in diese hilflose Lage ist, wie es der Nummer 1 fordert. Aber jedenfalls hatte er hier keinen Vorsatz bezüglich des Versetzens in diese Position, in diese hilflose Lage. Okay. Sehr schwierig, wäre ich nicht drauf gekommen in der Klausur. Dann aber, wo ihr auch jetzt drauf kommen solltet in der Klausur, das ist der 221 Absatz 1 Nummer 2 und Paragraph 13, also die Nummer 2 als Tathandlung, die befand sich ja in dieser hilflosen Lage. Sie hing da vom Geländer. Ich habe jetzt keine Ahnung, wir haben keine Zeit. Ich sag mal, sie hat sich 3 Minuten da fest oder wahrscheinlich länger. 4-5 Minuten da festhalten können. Sie hat ja auch geschrien, T, warum hilfst du mir nicht? Und so weiter. Also sie befand sich in dieser hilflosen Lage, und er hatte natürlich eine Garantenstellung zu ihr, weil die waren ja in einer WG. Das war sogar die Verlobte. Ja, also da kann man, also man kann jedenfalls die Gefahrgemeinschaft als Beschützergarant annehmen. Vielleicht auch, ja, das mit der Familien, ja, eine enge Beziehung kann man wahrscheinlich auch annehmen. Ja, Verlobte, ja doch, würde ich annehmen, dass die auch da eine Garantenstellung haben. Und genau, und da hat er sie einfach im Stich gelassen, obwohl sie sich in einer hilflosen Lage befand. Dementsprechend, das ist unproblematisch zu bejahen. Und dann natürlich noch die Erfolgsqualifikation, wo fahrlässig dann der Tod eingetreten ist. Also, das ist natürlich auch gegeben. Okay. Und das würdet ihr natürlich wie jede Erfolgsqualifikation prüfen. Also, ihr habt hier den Grundtatbestand bejaht, und dann würdet ihr prüfen, Eintritt der Erfolgsqualifikation, 1 Erfolg, 2 Kausalität, 3 objektive Zurechnung, 4 objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit und 5 gefahrspezifischer Zusammenhang. Genau, das würdet ihr da prüfen, diese 5 Punkte. Und dann Rechtswidrigkeit und Schuld. Genau, und dann habt ihr das schon bejaht. Letzte Folie, weil ich finde das immer ganz cool, hier bei den Konkurrenzen. Natürlich tritt der 221 bei Zusammentreffen mit vorsätzlichen Tötungsdelikten zurück, ganz offensichtlich. Aber Hier ist es genau wie bei der Körperverletzung, dass wenn ihr bei Zusammentreffen mit einem versuchten Tötungsdelikt, da ist jedenfalls der 221 noch zu zitieren wegen der Klarstellungsfunktion. Das habe ich in meinem Konkurrenzenvideo erläutert. Okay, genau. Das war es dann von dem heutigen Video. Ja, hier seht ihr die Kontrollfragen. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal auch wie immer gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.